Willkommen zum Paperless Pioneers Podcast, dem Podcast für alle Pioniere des papierlosen Büros und die, die es noch werden wollen. Spare dir Zeit und Ärger beim eigenen Experimentieren. Das hat dein Gastgeber André bereits für dich getan. Also lehn dich einfach zurück und genieße die Show.
Hallo und herzlich willkommen zur 62. Episode des Paperless Pioneers Podcast. Heute mal nicht am Freitag, sondern am schönen Mittwoch. Wir haben nämlich den 31.08. Und für dich, lieben aufmerksamen Zuhörer, ja genau, Enrico und ich, wir sind haarscharf mit dem Quertalk dran. Und ich bin natürlich nicht alleine. Schön, dass du da bist, Enrico. Hallo.
André, hallo, liebe Paperless Pioneers, liebe Zuhörer. Ich freue mich, dass wir es tatsächlich im August jetzt noch geschafft haben.
Obwohl wir es ja eigentlich geschafft haben, weil ich habe ja die Episode vom Quertalk, den 07, den wir nachgeholt haben, 0708 genannt. Und wir beide haben dann festgestellt, dass das ja Betrug an uns selber wäre, ne?
Ja, das ist ja geschummelt.
Ja, wir sind keine Cheater, deswegen machen wir uns die Mühe und machen wieder den monatlichen Quertalk, damit wir auch wieder im Rhythmus bleiben. Ja, Enrico, heute führe ich uns durch. Lieber Zuhörer, schön, dass du da bist. Ja, falls du das erste Mal zwischendurch reinhörst, ja, der Quertalk ist, wie der Name schon sagt, ein Quertalk. Enrico und ich behandeln also alle Themen querbeet, die uns diesen Monat so beschäftigt haben. Und ja, schön, dass du dabei bist. Enrico.
Ja.
Thema Kryptowährungen ging ja diesen Monat, ja, du lachst schon, voll durch die Decke. Und alle haben darüber berichtet. Ich muss gestehen, ich hätte damals die Möglichkeit gehabt zu investieren. Ich habe aber, war mir zu schnörre für 100 Euro. Und jetzt beiße ich mich in Popo, wenn ich das so sagen darf.
Ja, hätte Fahrradkette, ne? Ich habe kurze Story, weil ich musste so über mich selber lachen in diesem Sommer. Und zwar habe ich 2010 auf meinem alten iPhone 3, G, glaube ich, hieß das damals, ne? Hatte ich so ein Bitcoin-Wallet und hatte damals tatsächlich irgendwie 10 Bitcoin gekauft und habe aber dadurch, dass das Telefon komplett kaputt gegangen ist, abgeraucht ist und ich trottel mir auch mein Wallet, also diese Geldbörsen-Code nirgendwo aufgeschrieben habe, auf einem toten Gerät, in diesem Sommer quasi, was waren's, bei 4.000 Euro ungefähr, 40.000 tote Euros liegen gehabt, ja, also hätte ich mal die Sache gehalten, hätte ich mir das mal hingeschrieben irgendwo, ja, dann hätte ich jetzt, weißt du, aber so kann es doch nicht gehen. Hättest du 2009 $100 in Bitcoin investiert, dann wärst du jetzt Multimillionär. Ja? Aber haben wir nicht.
Du hast 10 Bitcoin, das wären nach aktuellem Währungsstand 38.820 Euro. Genau. Auf dem iPhone im Wert von 800 Euro.
Was kaputt ist.
Alter. Also dann also bist
Ding,
du ja
noch in meinem Schrank.
Also dann bist du ja noch schlimmer dran als ich. Also echt ernsthaft. Dann würde sich doch echt eine Reparatur über einen Laborservice hier von der Forensik lohnen, oder?
Wahrscheinlich, ja.
Aber ja, gut, weil das
packe ich unter meine Kategorie Shit Happens, Lektion gelernt. Jetzt habe ich meine Crypto-Codes und meine Wallet-Zugänge an mehreren Orten digital, ja, und auch als Paper-Wallet. Achtung, papierlose Pioniere, der Paperless Enzo hat Papiergeldbörsen für Kryptowährungen.
Ja, immerhin, feine Sache.
In den verschiedensten Nischen im Land versteckt, weil tatsächlich, ich meine, das ist eine Zahl, ne? Die musst du dann irgendwann, also so ein Zahlen, Buchstaben, Sonderzeichen, Gemauschel ist das. Und solange du das Ding hast, kannst du überall auf der Welt über eine Handelsplattform oder über ein Wallet kannst du es wieder abrufen, das Geld, ja, wenn du es dahin exportiert hast.
Ich habe mich ja übrigens mit dem Basti, ich muss mal im Eingrätschen, ja, mit dem Bastian Barami darüber unterhalten. Der hat tatsächlich eine Krypto-Kreditkarte.
Genau, ja, da gibt es so einige Sachen aktuell, die genau sowas machen, dass du halt, egal wo, mit deiner Kreditkarte, also ich glaube, es ist die aktuell beste ist von einem Unternehmen, das wird von einem österreichischen Doktor, also der ist tatsächlich Doktor, Medizindoktor, hat dann umgesattelt auf Technologie. Das Unternehmen heißt 10X. Und was die halt machen, ist Bitcoin, Ethereum, Litecoin.
Die haben alles auf einer Karte drauf, ne?
In die jeweilige Landeswährung zu übersetzen, wenn du deine Karte durchziehst, ne? Also heute in Deutschland am Flughafen Ticket in Euro gekauft, morgen Jeans in New York in Dollar gekauft und dann eine Woche später Sushi in Japan in Yen gekauft. So, und du hast für alles eine Karte und bezahlst aber nicht mit den klassischen Fiat-Währungen, sondern im Hintergrund über deine Kryptowährungen. Ja, kannst dann auswählen, welche du benutzen möchtest. Vorausgesetzt, du hast da welche, ne?
Ja, weil er hatte mir eine gezeigt und sagte, du müsstest jetzt aber eine Kreditkarte für Ethereum, für Bitcoin und schieß mich tot, wie das alles heißt, haben. Und die vereinen echt alles zusammen.
Genau, das ist 10X, super, super tolle Firma. Da halte ich tatsächlich auch Anteile. Was wir in dem Zusammenhang noch sagen müssen, wenn wir über Kryptowährung sprechen und darüber, ob hier jemand etwas hält oder nicht, dass das natürlich kein Investitionsgespräch ist. Wir empfehlen nicht, sowas zu machen. Wenn du in Kryptowährungen investieren möchtest, lieber Zuhörer, dann machst du das auf eigene Gefahr. Wir übernehmen da keinerlei Verantwortung für. Ich sage dir ganz klar, mach es nicht. Wenn du es trotzdem machst, ist dein Ding. Ja? Hier geht es nicht um Finanzberatung, sowas machen die Paperless Pioneers nicht. Ich habe tatsächlich in diese Firma investiert, weil ich mich so ein bisschen geärgert habe, dass ich damals nicht in PayPal investieren konnte. Die Nummer ist ja wirklich riesengroß geworden.
Ja.
Und 10X ist das Unternehmen, wo ich halt sage, dadurch, dass sie halt viele Kryptowährungen übersetzen in die Fiat-Währungen und einen einfachen Austausch generieren, wird die Nummer sehr wahrscheinlich sehr, sehr groß werden in den nächsten Jahren. Ja.
Ich fand das so interessant. Ich sagte, ich konnte mir das nicht so richtig vorstellen. Und der Bastian Barami sagte dann auch, ja, wenn ich jetzt hier 200 Euro abhebe, dann wäre 0,0, schieß mich tot, Bitcoin eben vom Konto entfernt. Und lieber Zuhörer, Bitcoins zu erklären, ist einfach oder schwierig, sei dahingestellt. Wir sind ja keine Finanzexperten. Ich habe aber ein super Video von dem, der bei der Maus immer alles eingesprochen hat. Der hat ein Video darüber gemacht, was ein Bitcoin ist.
Also das zusammengefasst ist es halt tatsächlich ein digitales verschlüsseltes Kassenbuch. Ja? Kann man sich ganz einfach so vorstellen. Jeder weiß, dass die Sparkasse eine Buchhaltung betreibt, ja, ein Kassenbuch mit Einnahmen und Ausgaben, so wie jedes Unternehmen, so wie du zu Hause. Das Problem bei Banken ist tatsächlich, dass dieses Kassenbuch jetzt zentral liegt, ja, also in der zentralen Stelle dieser Bank, ob das jetzt die Deutsche Bank ist, die Commerzbank ist, die Sparkasse ist, wie auch immer, liegen solche Sachen immer zentral. Bei den Kryptowährungen ist es so, dass es dezentral ist, also jeder Halter von Kryptowährungen, jeder, der ein Wallet nennt sich das, ja, eine Geldbörse, Geldbörse genau. hält eben auch dieses Kassenbuch. Okay, das sind immerhin 16 Millionen Menschen bei Bitcoin, glaube ich, aktuell, die von jedem anderen die Transaktion als Kopie halten. Und bei jeder Transaktion werden eben wird dieses Ledger, heißt es im Englischen, dieses Kassenbuch, ja, was dezentral vorliegt, abgeglichen. Ja, das dauert dann halt ein bisschen, aber weitaus weniger Zeit. Also die meisten Transaktionen beim Bitcoin sind aktuell in einer Viertelstunde durch. Beim Litecoin ist es sogar noch schneller. Und bei dem XRP, Ripple ist ein anderes Institut, ist es super, super, super schnell. Am schnellsten geht es aktuell, glaube ich, bei Litecoin, weil sie keine Transaktionsgebühren haben. Nicht bei Litecoin, sondern bei IOTA heißt es. IOTA.
Okay.
Und ich habe mich da wirklich jetzt die letzten Wochen hart mit auseinandergesetzt und hab mal einfach so ein bisschen Spielgeld genommen. So, ich kann das offen sagen, ich habe 70 Euro genommen, habe Bitcoin gekauft und habe dann mit den Bitcoin andere Altcoins gekauft. Ja, also ich habe kein Interesse daran, Bitcoin zu halten, weil die aktuell stark unter Beschuss sind. Von Regierungen natürlich und Finanzhäusern. Die Europäische Union schaut auch schon, wie man die Ertragssteuer da geltend machen kann bei Bitcoin. Das darf man nämlich eine Sache nicht vergessen. Was der Herr Barami nämlich erzählt hat, hat einen Haken. Wenn ich von Bitcoin meine Erträge ausgebe für einen Kaffee, müsste ich per Gesetz eigentlich eine Vermögenssteuer abfüllen.
Ah, jetzt wollen sie alle davon auch noch Geld haben, ja? So,
naja, natürlich. Also, wenn es irgendwo was zu holen geht, und das ist halt dieser Hype aus dem Sommer hat gezeigt, dass Staaten da ganz, 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 ganz schnell dabei sind. Ja, Russland hat jetzt Ethereum anerkannt, hält da riesige Anteile, hat staatlicherseits Datencenter aufgebaut, was für das Mining verantwortlich ist. Das heißt, die Russen gehen halt direkt daher, was die Chinesen halt schon seit Jahren machen, mit riesigen, riesigen Centern dort selber diese Coins zu minen. Ja, wie man sich das so vorstellen kann. Früher sind wir in die Erde gekrochen und haben die wertvollen Schätze rausgeholt. Jetzt bauen wir Datencenter, die halt Rechnungen für uns lösen, um da eben irgendwie diese Coins zu generieren für uns. Und das ist tatsächlich in China, es ist eine verstaatlichte Sache. Russland ist da jetzt mit reingegangen. Deutschland hängt da natürlich irgendwie immer hinterher.
Ohne Worte. Also, wir haben ja noch nicht mal Apple Pay hier, aus Datenschutzgründen.
Der deutsche Staat wird tatsächlich nicht ein einziges Bitcoin staatlich in seine Hände bekommen, außer er geht halt her und sagt, wir möchten das ganz, ganz gerne als Vermögenssteuer haben. Ja. Ja. Solange du deine Bitcoin oder was auch immer für Coins natürlich nicht in Fiat-Währung, also die von uns anerkannten Währungen, Euro, Dollar und so weiter, wechselst, passiert da gar nichts. Ja. Ja. Also wenn du im Internet mit deinem Bitcoin bezahlen kannst und dir den Rechner nach Hause schicken lassen kannst, dann ist es eine sehr, sehr graue Grauzone, weil man dann sagen könnte, okay, der Computer ist ein Wert, da wurde ein Wert geschöpft und der unterliegt dann auch irgendwie der Besteuerung und so weiter.
Enrico,
André, die 70 Euro, die ich halt genommen habe und verteilt habe, sind jetzt nach 4 Wochen an guten Tagen 120 und an nicht so guten Tagen um die 90 Euro.
Okay, ich trinke Warsteiner, Köpi, alle möglichen Pilzsorten. Ja, also ich freue mich, wenn du da mit einer guten Nummer rauskommst. Aber wie gesagt, danke erstmal für die Erklärung. Bevor wir jetzt zu kryptisch werden, ja, wir sind ja kein Finanzpodcast.
Lass uns da 2 Minuten noch über den praktischen Nutzen solcher Geschichten sprechen, weil diese Währungen sind ja am Ende nur etwas, was den Unternehmen hilft, ja, sich selbst zu finanzieren. Da gibt's eben an der Börse, ja, wenn die Paperless Pioneers an die Börse gehen, dann machen wir eine IPO, ja, ein initiales Offering unserer Anteile an der Börse. Das heißt, wir sagen, du kannst eine Paperless Pioneers Aktie für 5 Euro kaufen, das Stück. Ja? Genauso ist es im Kryptomarkt, da heißt es ICO, Initial Coin Offering, ja, also das initiale Angebot, diese Coins zu kaufen. Ist zeitlich begrenzt, verkauft sich unglaublich schnell. Viele dieser Unternehmen machen aktuell ja so im Rahmen von 20 Minuten bis 48 Stunden 200 Millionen Dollar an Einnahmen durch diese Coin-Offerings.
Das also, ist ja lustig, das ist ja alles nur digital, ne? Also ja auch absolut super papierlos, davon ganz abgesehen. Aber wenn ich damit jetzt nach Mediamarkt gehe und sage, ich habe 200 Millionen, ich kaufe heute den Laden leer, habe ich ein Problem.
Ja, also nicht, wenn du diese Kreditkarte hast, natürlich geht es um 100 Euro. Ja, aber natürlich ist es halt schwierig. Die Sache ist folgende: bei diesen Kryptowährungen hängen halt immer Unternehmen dahinter, die bestimmte Probleme lösen wollen. So haben wir halt Unternehmen, die sagen, wir möchten gerne das Regierungssystem ändern. Also das, was die Piraten seit Jahren machen mit dem Liquid Democracy System, was sie haben, was ja auch ein digitales System ist, gibt es hier auch dezentralisierte Gesellschaften, Organisationen und selbst Regierungen, die man einrichten kann, wo halt die Teilnehmer über das klassische demokratische Mehrheitsgebot über bestimmte Sachen abstimmen und dort mit gesicherten, dezentralisierten Verträgen arbeiten. Eine Sache ist mir sehr, 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 sehr schnell über den Weg gelaufen, weil ich natürlich meine Augen immer aufhalte, was Cloud-Speicher angeht und digitales Arbeiten. Da bin ich auf eine Firma gestoßen, die heißt Storage, schreibt sich STORJ. Mhm. Und die bieten Cloud-Speicher an.
Ich weiß, das heißt, ich also bin da in Seite Alpha dabei.
Genau. Weißt du, die bieten halt einfach dezentralisierten Cloud-Speicher an. Jede Datei, die du hochlegst, wird zerstückelt in, ich weiß gar nicht, wie viele Teile.
Das ist ja
jedes gestückelte Stück wird verschlüsselt und dezentral abgelegt auf verschiedensten Rechnern, die in diesem System mitarbeiten. Und wenn du deine Datei dann wieder abrufen möchtest, dann weiß dieser Ledger, das ist das gleiche System, was eben auch Bitcoin nutzt, ja, dieses Kassenbuch, wissen halt die teilnehmenden Computer, wo sie deine Dateiteile finden. Ja, natürlich immer nur als kryptische Zahlensalat. und das Schöne ist halt, wenn du lieber Zuhörer, ein Datencenter hast, ja, mit hunderten Petabyte, die dort auch noch frei sind, dann kannst du für Storage einen Teil dieser Kapazität zur Verfügung stellen und damit Geld verdienen.
Damit, ja, genau, richtig. Ja, genau. Es ist auf jeden Fall ein ganz interessantes Ding. Da wird auch noch in den nächsten Jahren einiges auf uns zukommen. Mal gucken, wo wir dann sozusagen landen werden. Als kurzen Hinweis übrigens mal, Thema Digitalisierung. Wir wissen ja, dass hier in Deutschland die Digitalisierung so voranschreitet wie die Schnecke draußen in meinem Garten. Und alle reden viel darüber, alle wollen viel machen, aber ist ein bisschen schwierig. Wobei ein bisschen jetzt noch sehr demokratisch ausgedrückt ist. Und jetzt bin ich tatsächlich mit einem Kunden im Gespräch gewesen und dem habe ich dann ein Angebot geschickt über eine Beratungsleistung. Und dann schickt er mir tatsächlich zurück, hey André, kann ich das auch darüber mit dir gemeinsam abwickeln? Ich sage, wie gemeinsam abwickeln? Ich mir nachgeschaut, es gibt Fördermittel vom Land. Und zwar ist es ja so, wenn das Land Fördermittel bereitstellt, dann wird das sicherlich in einigen Fachzeitschriften irgendwo mal, ja, oder vielleicht auf irgendwelchen Unternehmertagen kundgetan. Aber das hängt natürlich nicht an der riesengroßen Glocke und gewisse Fördertöpfe werden einfach nicht geleert oder benutzt. Dafür fehlt dann leider Gottes wieder woanders. Aber es gibt zum Beispiel hier im Raum Nordrhein-Westfalen, das wird über das Zentrum in Jülich gesteuert, einen sogenannten Digitalisierungsgutschein. Und da habe ich dann erst gesagt, oh mein Gott, was ist denn das? Aber letztendlich ist das eine tolle Sache. Und zwar werden dort Beratungsleistungen teilweise zwischen 50% und 80% vom Land übernommen. Solange natürlich noch was im Topf ist. Es wird also nicht übernommen, wenn du dir einen neuen Server, einen neuen Scanner und alles kaufst. Aber wenn du planst, irgendeine neue Software im Einsatz zu haben und die Mitarbeiter müssen dafür geschult werden, muss das ja zum Beispiel auch irgendwie geschult und beraten werden. Welche Software, was können die Mitarbeiter damit machen? Und dafür gibt es echt Digitalisierungsgutschein A und B. Und das war mir völlig unbekannt. Und da hat mich echt peinlicherweise erst ein Kunde drauf hingewiesen. Und Ende vom Lied war dann, ich habe den Telefonhörer gepackt und habe mal freundlich in Jülich angerufen. Die waren dann erstmal so perplex darüber, dass man da überhaupt auch anruft. Die wussten gar nicht zuerst, wer soll denn mit mir noch darüber sprechen. Aber ich habe dann einen ganz netten Herrn am Telefon sozusagen gehabt, der mich darüber aufgeklärt hat, wie das ganze Verfahren läuft. Und leider Gottes ist das nicht zentral gesteuert, weil ja das Land selber immer für sich zuständig ist. Ja, in Bayern ist natürlich Jülich nicht dafür zuständig. Ja, und dementsprechend muss man immer die entsprechenden Förderer oder Ministerien direkt anschreiben, ob irgendwo welche Fördermittel vorgesehen sind. Ist aber nichtsdestotrotz eine feine Sache. Finde ich gut, dass das Land hier, also Beispiel NRW, die Digitalisierung fördern möchte und dass ich das auch so offen ansprechen darf, weil ich auch freundlich gefragt habe, ja, darf man das denn überhaupt mal erwähnen? Und da sagte der nette Herr, ja klar, es ist ja auch öffentlich angeschlagen, ist ja kein Geheimnis. Es wird ja immer geprüft, ob die Förderung zur Verfügung steht und genehmigt wird oder eben halt nicht.
Ja, das ist eine super Sache, ne? Wir haben in Baden-Württemberg auch verschiedenste Förderprogramme. Ja, da gibt's Digitalisierungsprämien, da gibt's die Innovationsgutscheine natürlich, die heißen okay. Innovationsgutschein Hightech Digital, der wird gefördert bis 20.000 Euro. Beträgt ja die Förderung, das sind dann in der Regel immer 50%, weil es über die De Minimis Regelung läuft, ja, das heißt das sind alles Gelder aus dem europäischen Sozialfonds für kleine und mittelständische Unternehmen. Gibt es dann verschiedene ja, Sachen, die man dabei beachten muss. Manchmal muss man ein akkreditiertes Beratungsunternehmen sein. Manchmal muss man einfach nur bei der IHK gemeldet sein. Manchmal kann man das eben auch einfach über das Einverständnis der zwei Unternehmen, die dort in Kontakt treten, machen. Da gibt es die verschiedensten Sachen. Wir haben hier seit Mai diesen Jahres die Initiative Wirtschaft 4.0, wo ganz unterschiedliche Dinge gefördert werden. Also Forschung und Entwicklung natürlich, gerade im Hightech-Segment. Wirtschaft 4.0 wird hier ganz arg natürlich darauf geachtet, dass Baden-Württemberg als einer der stärksten Wirtschaftsstandorte in Deutschland natürlich da nicht hinten ansteht. Weil wir tatsächlich als Bundesland im Ranking sehr, sehr weit nach hinten gefallen sind über die letzten Jahre, was das angeht. Und da hat sich die Landesregierung natürlich gedacht, da muss Innovation her, da muss Förderung her, da müssen diese Innovationsgutscheine.
Aber ist ja lustig, ne? Da heißt es Digitalisierungsgutschein, da Innovationsgutschein, und es wird ja nicht zentral verwaltet. Genau, ja. Das heißt also, wenn ich ein Unternehmen in Bayern bin und ich möchte mit einem entsprechenden Unternehmen arbeiten, dann muss ich in Bayern schauen, gibt es dort Fördermittel eben, um die Digitalisierung in meinem Unternehmen voranzutreiben. Ne? Das finde ich ehrlich gesagt schade, dass das nicht zentral ist.
Ja, die Sache ist die, ich meine, da gibt es ja verschiedene, also du hast auf Landesebene natürlich immer bestimmte Stellen, die da mitarbeiten und bestimmte Innovationsträger, die sich da über Jahre hinweg positioniert haben, bestimmte Consulting-Unternehmen, die natürlich auch eng zusammenarbeiten mit der Politik. Da hängt man sowas natürlich nicht an die riesengroße Glocke und schaut natürlich, dass man diese Einstiegshürde auch nicht zu niedrig ansetzt, weil man muss da schon wirklich
was. Ja, logisch. Es geht ja nicht darum, Geld auf die Straße zu werfen.
Genau, ja. Also wir schauen natürlich auch, dass wir bestimmte Dienstleistungen, die wir für unsere Kunden anbieten, über solche Fördertöpfe kofinanzieren können. Gerade was halt die Digitalisierung angeht oder das Einrichten CRM oder einfach das digitale Zusammenarbeiten, ja. Da sind wir natürlich dadurch, dass ich
sollte dem nicht zu Wege stehen.
Haben wir natürlich auch die Nase vorn, was das angeht, was das Know-how angeht. Und dieser Wissenstransfer ist halt tatsächlich eine Sache, die gefördert werden soll. Aber du sollst dich natürlich auch mit den zuständigen Leuten auseinandersetzen. Du sollst
Teil dieser Community klar sein. Ja, klar. Und es wird ja auch geprüft alles.
Und, genau. Und jetzt ist natürlich die Sache, dass man da auch schauen könnte. Klar ist da eine Lücke. Du hast absolut recht, ja. Eine zentralisierte Plattform. Wer bietet welche Dienstleistungen? ESF gefördert an, wäre absolut toll. Ja, jetzt wissen wir zwar natürlich, hey, da gibt's Förderung, und dann kann ich natürlich jedem nur ans Herz legen, der ein kleines Unternehmen hat, in der Vergangenheit mal drüber nachgegrübelt hat, ob er so die Paperless Coaches mal irgendwie anrufen soll und sich da mal beraten lassen soll, ja, da noch einen zweiten Gedanken kreisen zu lassen und zu schauen, so ist es denn möglich, dass wir unser Projekt mit den Paperless Coaches auch mal fördern lassen. Ja, da gibt's jedes Bundesland hat da so seine eigenen Regeln, seine eigenen Fördertöpfe. In der Regel geht es immer über den Europäischen Sozialfonds für den Zeitraum 2014 bis 2020, glaube ich. Ja. Bis dahin ist dieser Topf halt gefüllt.
Unendlich.
Natürlich nicht wie ein Füllhorn, was immer nachgeht. Nee, natürlich nicht unendlich, aber dieser Fonds, der dort angelegt ist, der ist so ausgerechnet, dass der bis 2020 hält. Ja. Und danach schauen wir mal. Ja, also 2020
drin sein.
Dann aber
mit genau.
Digitalisierung wirklich irgendwie mal eine Speedy-Schnecke.
Ich meine, es muss ja nicht durch uns sein. Ich meine, es gibt ja genügend Punkte, klar, ne, aber zumindest ist es jetzt schön. Ich habe jetzt nochmal einen kleinen Shoutout, vielen Dank an Michael, der mich darauf hingewiesen hat, ja. Ich habe jetzt einen Ansprechpartner, ich weiß, wie das Verfahren läuft und ich kann dabei unterstützen. Ich stelle mir das immer so vor, wie als wenn du ein Haus bauen willst und musst zu 50.000 Ämtern. Ja, aber stehst dann beim Amt X, aber dir fehlt dann Passierschein, ne? Wie heißt der noch, von Asterix und Obelix? Passierschein sowieso fehlt dir dann und dann kommst du nicht weiter, ne? Und jetzt mache ich
auch. Schwierig, ja. Wenn du da diese Abläufe nicht kennst, ist es wirklich eine schwierige Geschichte, ja. Und man muss sich natürlich so ein bisschen
durch
Papier kämpfen. Das ist ein extrem bürokratischer Vorgang. Ja. Allerdings gibt es natürlich auch in jedem Bundesland immer die Wirtschaftsberatungen. des Landes, die immer sehr, sehr offen sind für Gespräche. Da kann man einen Termin machen, setzt sich hin, sagt, passt auf, wir sind ein innovatives Unternehmen, möchten anderen helfen. Wie können wir das über den ESF machen? Ja? Oder ich bin ein Unternehmen, ich brauche Beratung. Wer kann das für mich erledigen? Die haben auch Karteien. Ne? Ich meine, das ist man ist auch angemeldet, sobald man eben zum ersten Mal diese Gelder abruft, wird man auch in deren
Und Karteien wo du es übrigens gerade sagst, mit Papier, jetzt kommt die beste Überleitung meines Lebens, lieber Zuhörer.
Ich bin gespannt.
Ich habe in der Mache tatsächlich zwei Bücher, die noch dieses Jahr rauskommen bis zum Dezember. Und die wird man tatsächlich auch neben der Kindle-Version oder PDF-Version auf Papier kaufen können. Ja, ich...
Titel, das letzte Papier, das du...
So in etwa... nein, es ist aber tatsächlich so, ich habe mich da auch beraten lassen. Es gibt ja Autorenberatung und alles drumherum. Und es ist tatsächlich so, ich habe selber mittlerweile ein Kindle. Ich habe immer mein Buch, ich habe ja jetzt nur eins, immer nur digital angeboten. Und dann haben noch einige Kunden gesagt, lachhaft, ja, Sie als Berater da, Sie können ja jetzt kein Papierbuch anbieten, das wäre ja auch irgendwie komisch, ne? Aber wiederum war das die geringste Anzahl, die größere hat gesagt, na toll, ich habe kein Kindle am Computer, im PDF lesen ist auch nicht meins, ich würde es mir gerne daneben legen. Ich zahle auch dafür. Ja, und du stehst dann so in der Zwickmühle. Und ich bin dann da so auf den Gedanken auch nach der Beratung gewesen. Ja, ich habe mir auch Beratung geholt. Ja, wirklich, ne? Wo wir gerade noch dabei waren. Dass man tatsächlich die Möglichkeit anbieten sollte, eine Insel zu bauen, wie Lars Bobach so schön sagen würde. Und man hat dann die Möglichkeit, das Buch digital zu erhalten oder eben gedruckt neben sich sozusagen für den Nachttisch. Und ich werde das dann mal damit probieren, wie das ankommt. Das ist für mich ja auch relativ neu. Aber das Schöne daran ist ganz einfach, ich weise ja auch darauf hin, ja, dass sozusagen die Möglichkeit besteht, dieses Buch auch in gedruckter Form zu bekommen. Aber ich mich natürlich freuen würde, wenn es einfach digital bleibt. Aber das ist so, weißt du, wie das ist? Das ist wie Facebook. Ja? Irgendwann kommst du nicht mehr drumrum. Wenn du weiterkommen willst, kommst du nicht mehr drumrum.
Ja? Das stimmt allerdings. Ja. Apropos bei Facebook habe ich heute gesehen, kannst du tatsächlich wie bei eBay jetzt auch Sachen verkaufen. Nur mal so als kleiner
also.
Marketplace. Da kann man das.
Ja, okay. Anbieten.
Aber ich frage nochmal natürlich auch im Namen der Zuhörer nochmal nach. Das heißt also, ich kann die Bücher zukünftig natürlich für mein Kindle, natürlich für mein iPad als PDF oder wie auch immer digital bekommen, gar kein Problem. Kann aber auch in Auftrag geben, dass das Buch für mich gedruckt wird oder hast du dann ein Lagerhaus mit 100.000
Ja, Büchern. Natürlich. Version Nummer 3, Lagerhaus. Nein, Quatsch. Meine Frau wird mich steinigen und Bücher gehören nicht in den Keller oder in die Garage, die Muft. Nein, das wäre tatsächlich auch das sogenannte Print-on-Demand-Verfahren. Das ist natürlich teurer, als wenn ich mir jetzt hier 1.000 Bücher auf Halde legen würde. Ja, aber das heißt, da bleibt am Ende letztendlich auch weniger bei übrig. Aber das ist gar nicht so das Thema für mich, ja, weil wichtig ist, mit dem Buch soll ja ein Problem gelöst werden. Ja, ich bin immer so ein Fan, Problem, Ursache, Lösung. Ja, dieses Prinzip. Und wenn es eben jemandem mehr hilft. Ich denke da, ein kurzes Beispiel, Enrico. Ich denke da an Gisela 53 hat das Internet gelöscht, weil sie den Internet Explorer vom Desktop entfernt hat. Das wäre, wenn die von ihrem Chef ein Buch bekommt, wo etwas Spezielles drinsteht und soll das als PDF lesen, dann scheitert's. Wenn der ihr aber neben, ja, wenn er ihr aber, Entschuldigung, ja, falls ich eine Gisela jetzt hier als Zuhörerin habe, bitte sieh's mir nach.
Ja, Gisela, wir meinen dich.
Aber das ist dann so zum Beispiel, ne, die mögliche Zielgruppe. Aber.
Ja. Nee, absolut. Also ich würde sowas auch meiner Oma gern geben. Die macht Computer, seit ich das erste Mal einen Computer gesehen habe. Also die hat tatsächlich die allerersten IBM-Maschinen bedient, die Großmutter. Die guckt natürlich auch, dass sie alles Mögliche digital macht. Die scannen auch ihre Rechnungen ein. Ohne Mist, André, meine Großmutter war papierlos, bevor ich das Wort papierlos kannte.
Respekt.
Ja, so, ja, halt, halt, ja, alte Schule, Buchhalterin, damals bei der, nee, wie war das? Nee, Bankkauffrau bei der Sparkasse, die haben alles digital gemacht, so, haben alles eingescannt, ausgedruckt, aber irgendwie war alles immer im Computer da und, nee, macht ja Sinn, wenn du die Geräte da hast, warum nicht einfach den Mr. Digital haben, so viel Platz hat die in ihrer Wohnung auch nicht, die ganzen Rechnungen der letzten 80 Jahre irgendwo aufzustapeln, ja, hat mich dann doch überrascht, ja. das immer groß mit durch ihn rauszufinden, sehr sympathisch auf jeden Fall. Nee, aber natürlich lesen wir alle gern Bücher, ja. In welcher Form auch immer. Und wem das dann hilft, halt dieses Papierbuch auf dem Schreibtisch zu haben, um schlussendlich sein Leben papierloser gestalten zu können. Warum nicht dann? Ich meine, mit der Literatur, da muss man auch mal ein bisschen gucken, so. Ja, auf Dauer bin ich halt auch irgendwie satt mit dem Digitallesen. Dann gehe ich wieder auf meine Hörbücher, ja. Das ist eh mein Liebling. Ja, so, aber das letzte Buch von Gary Vaynerchuk habe ich zum Beispiel auch jetzt, in
Print bestellt. Was hast du schon eingangs gesagt, das letzte Papier, was sie in Händen halten werden? Ja, ich habe es mir mal notiert, den Gedanken. Ne, mal gucken, ob wir es wiederfinden werden. Lieber Zuhörer, ja, ich werde mal schauen, ob ich das da reinpacken kann. Wo wir jetzt
Hast du das jetzt in einem Evernote-Gedanken abgespeichert?
Nein, oder tatsächlich.
In einem Gehirn, in so einem organischen
Gedankenbereich. In meinem organischen Evernote habe ich es abgespeichert. Ja, es sollte noch funktionieren. Wo wir übrigens gerade bei Buch sind, nachdem mir diese Top-Überleitung ja so gut gelungen ist, als kurzen Hinweis möchte ich noch kurz mit raushauen, bevor du dich jetzt fragst, wie die neuen Bücher heißen werden. Da kommen wir noch zu. Die sind noch, haben bis jetzt nur Arbeitstitel. Also da bitte ich noch ein bisschen um Geduld. Aber mein E-Book, was ich 2015 über Evernote geschrieben habe, es hatte damals 33 Seiten. Und ich habe jetzt heute fertig und bei Amazon zur Prüfung eingereicht und sonst digital schon fertig vor Amazon, mein E-Book in der zweiten Auflage. Und dort tatsächlich noch 25 Seiten reingepackt. Man ist unglaublich, was in den zwei Jahren auch mit Evernote passiert ist. Datenschutztechnisch, Privacy Shield, Wechsel nach Google und all solche Dinge. Und da ist natürlich noch Stück für Stück weitaus mehr reingeflossen. Und neue Tabellen. Sozusagen. Und ja, da ist das Update tatsächlich gefahren. Und ich muss hier mal sagen, es ist echt nicht einfach, so ein Buch-Update zu fahren.
Okay. Jetzt war ich hier, bitte was? Ja, ich meine, bei Apple geht's ein bisschen einfacher, ne? Mit dem iBooks Author. Da packst du deine Änderungen rein, schickst das Ding rüber und dann wird es direkt gepusht. Muss natürlich auch geprüft werden. Ich weiß nicht, wie kompliziert es beim Kindle ist. Ich habe halt einige Ideen auch schon mal über diese Kindle-Plattform versucht, dort ein Buch zu erstellen. Ich bin irgendwie zu doof dafür. Nein, bist du nicht.
Ich hatte das gleiche Problem.
Ja, also ich saß dann da und habe mir diese Dokumentation durchgelesen und dann habe ich sie weggelegt und dann habe ich das Tablet wieder aufgeladen und habe dann nochmal gelesen und habe es wieder weggelegt und habe es nochmal gelesen und habe es immer noch nicht verstanden und dann habe ich gesagt, so scheiß drauf, schreib's halt kein Buch.
Ja, es ist tatsächlich so, ich meinte ein Word-Dokument zu schreiben. Also das eigentliche Buch schreiben, da habe ich auch viele nachgefragt, ne? Das nimmt natürlich am meisten Zeit in Anspruch. Und wenn du das gemacht hast, dann muss ja noch ein Cover, Front, Backcover, Seitencover, so ein Rückencover, musst du da noch ein Design da drin haben. Dann hast du eine wunderschöne PDF fertig. Ich meine, wo wunderschön ist, immer subjektiv. Hast dafür auch tatsächlich mehrere Freelancer beschäftigt, weil ich kann nicht mit InDesign und Photoshop umgehen. Ja, und dann sitzt du vor so einem, jetzt bitte ins EPUB und Amazon Kindle Format. Ja, ich habe geschlagene drei Tage damit verhaspelt meines Lebens, aber so in der Gesamtzeit, also über die Woche verteilt, immer mal zwischendurch abends. Und am Ende habe ich es jetzt tatsächlich an einen Freelancer abgegeben, der da scheinbar Experte ist und der macht es jetzt so, dass es dann bei Kindle in schön ist.
Ja, da darf man sich am Ende auch nicht scheuen, weil wenn du halt dein Buch nicht auf den Markt bringst, dann kannst du auch kein Geld damit verdienen, ja, zum einen.
dann, das heißt, man muss halt irgendwie investieren und bevor man dann halt so wie ich da sitzt und sagt, dann mache ich es halt gar nicht, dann darf man sich halt auch nicht beschweren, dass man keine Kohle verdient mit dem Wissen, was man hat. Ja? So. Darf man sich ja auch nicht beschweren, dass man 10 Bitcoins auf dem alten iPhone 3 hat.
Ja, wo man nicht herankommt im Leben. Wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe ein Buch nicht wirklich als Einnahmequelle. Ich meine, wenn von Amazon so ein Ping kommt, hey, du hast 3,50 Euro verdient im Supermarkt, dann freut mich das natürlich. Ja, dann sage ich, komm, so eine Mann, such dir vorne ein dickes Ü-Ei aus. Aber ich sehe es eigentlich, weil ich bin ja kein, wie heißt das hier, diese Autoren, die wirklich davon leben, ja, müssen. Gut, wo du sagst, ja, also ich sehe im Buch eher, dass ich einmal das Wissen, was ich zusammengetragen habe, in meinem Fachgebiet, wo meine Expertise steht, dass ich das einfach in gewisser Form, kompakt als Buch oder als Videokurs, entsprechend zur Verfügung stelle, ja.
Ja klar, ist ja auch bequemer, als dass ich mir alle Podcasts anhöre und alle Blogposts durchlese, genau, und das für mich selber zusammenarbeite. Da gebe ich dann ganz gerne mal irgendwie, weiß ich nicht, 99 Cent, 4 Euro, 9 Euro, je nachdem, was das Ding dann kosten soll. Also jedes Buch am Ende, was ich digital bekommen kann, beim Amazon oder beim iBooks, natürlich gerne aus, weil du hast dir die Arbeit gemacht. Wichtig ist halt irgendwie, dass man natürlich da kostendeckend arbeitet. Ich sehe das ähnlich wie du, dass man halt so ein Buch hernimmt, ein gesammeltes Kompendium von Problemlösungen hat, die tatsächlichen Probleme der Leser anspricht und bearbeitet und hoffentlich lösen kann. Und schlussendlich ist es nur ein Teil des Community Buildings, was wir machen. Ne? Wenn ich mich zurückerinnere an die erste Version des Buches und wie viele Leute über dieses Buch schlussendlich über die Paperless Pioneers erfahren haben. Und die sitzen jetzt alle hier vor dem Podcast, weißt du? So,
hätte man nicht gedacht. Ja,
ich meine, das darf man nicht vergessen. So, das sind so sehr, sehr viele unserer ersten Community-Mitglieder kamen über das Buch. Ja. Und je mehr du da halt irgendwie publizieren kannst und deinen Namen und die Community nach außen tragen kannst, desto besser ist es natürlich, ja, dass du da hoffentlich aus der deutschen Digitalisierungs eine deutsche Digitalisierungs Nacktschnecke machen.
Jetzt mache ich was, lieber Zuhörer, du hast uns jetzt schon so lange zugehört. Am Ende des Podcasts werde ich mündlich einen Code verraten und wer dann unter Paperless Podcast Episode 62 nach dem E-Book guckt und diesen Code eingibt, der kriegt es for free. Als einfaches Dankeschön. Wir überlegen uns mal was. Wir haben ja noch Zeit. Das letzte Thema nämlich für jetzt ist tatsächlich eigentlich ein sehr schönes Thema und auch ein sehr ängstliches Thema. Für mich zumindest.
Warte, lass mich kurz in den Meistertask gucken. Ich hab vergessen, was wir sprechen.
Ja, dann darfst du es auch sagen, ja, bitte. Na gut, okay. Also, wir haben es geschafft, die Location für die dritte Paperless Pioneers Conference festzusetzen.
Und es ist ein alter, rostiger Frachter, 7 Kilometer von der russischen
See. Entschuldigung, genau, jetzt hast du es schon rausverraten. Nein, lieber Zuhörer, also tatsächlich, es war nicht einfach. Warum nicht einfach? Ich meine, man kriegt überall, muss man echt sagen, eine Location. Ja, du rufst in irgendeinem Hotel ein, die einen Konferenzraum haben, hier hast du deine Location. Ja, und das ist aber nicht das Ziel gewesen. Wir sind ja tatsächlich mit der PPC01 bis zur PPC02 langsam, stetig, organisch gewachsen. Und ich habe so das Gefühl, dass wir langsam so vom Kind über den Jugendlichen vielleicht jetzt tatsächlich jugendlicher Erwachsener werden. Denn die Location, die wir ausgesucht haben in Berlin, ist das Humboldt-Carré. Das mag einem jetzt so vielleicht nicht viel sagen, aber das ist eine Location mitten in Berlin, im Herzen Berlins, sozusagen am Gendarmenmarkt. Und unsere PPC03 wird dort stattfinden in einer 300 Quadratmeter großen Kassenhalle mit 4 Meter hohen Wänden und 6 Meter Leinwand. Und das ist, glaube ich, ein interessantes Upgrade.
Ah, absolut. Ja, also ja, das mit dem Frachter macht natürlich Spaß. Das Humor-Carré ist wirklich eine unglaublich schöne Location. Wir haben die verlinkt auf der Paperless Pioneers Facebook-Seite mit bei dem Bildern. Event. Ich glaube, hast du einen Blogpost drüber? Nee, hast du nicht geschrieben. Ne? Ja. Du hast es nur beim Facebook drauf gemacht. Da auf jeden Fall gerne mal draufschauen. Wir verlinken natürlich das Event in den Shownotes. Dann freuen wir uns auch, ja, wenn du, lieber Zuhörer, im nächsten Jahr bei der PPC 03 als Gast mit dabei bist. Wir haben eine ganze Menge unglaublich interessanter Speaker diesmal. Altbekannte, aber auch ganz neue Gesichter. Da freue ich mich tierisch drauf, André. Und wir haben tatsächlich auch ja nur 4 Karten für dieses Meet and Greet Ticket.
Du meinst das Gold-Ticket, ja, genau.
Ja, dieses, wo man sich auf den ersten Blick fragt, ja, sind die denn absolut bescheuert, da so Preise aufzurufen. Aber lest euch mal durch, was da alles mit da drin ist. Da gibt's aktuell nur noch 3, wenn ich richtig gesehen habe. Freue ich mich total drüber, auf unseren ersten Gast in diesem Meet and Greet in diesem Meet and Greet Tier Ticket, ja, den kennenlernen zu dürfen, und natürlich auch alle anderen, die halt über die Paperless Pioneers Early Bird Tickets kommen, über die Silber Tickets. Da habe ich echt Bock drauf, werde natürlich wieder schauen, dass wir so viele Leute wie möglich vor die Kamera bringen, uns kurz über das Thema Paperless unterhalten können, mit den Speakern die Interviews machen. Ich habe tatsächlich ein Problem, André.
Welches?
Ich kann mich schlecht selber interviewen. Also wird sicher lustig, aber...
Ich glaube, da finden wir eine Lösung.
müssen wir uns mal was überlegen. So. Aber ich hab richtig Bock. Ich wünsch mir so eigentlich, dass wir das noch dieses Jahr machen können. Aber ich muss halt, für mich ist das mein neues Weihnachten aktuell, ja, die Paperless Pioneers Conference. Da freue ich mich tatsächlich mehr drauf als auf Weihnachten.
Ja, und ja, doch, ich kann sagen, ich tue es fast genauso. Ich hoffe, meine Frau hört diese Episode jetzt nicht, ja. Schatz, ich liebe dich. Aber Fakt ist natürlich, doch, da steckt ja ganz viel, nicht nur Herzblut, und da steckt, mein Gott, kann man gar nicht beschreiben, da steckt so viel mit drin in diesem Baby, was langsam einfach größer wird. Ja, Enrico, weißt du, worüber ich mich auch ganz besonders freue, ist einfach die Tatsache, dass wir jetzt tatsächlich schon Unterstützung mit Sponsoren haben, und zwar einmal die Scope Visio, einem Unternehmen aus Bonn. Die haben sozusagen die Cloud für Unternehmen mit einer speziellen Software, die wirklich im ERP-Bereich liegt. Und das ist schon eine große Nummer. Und da freue ich mich natürlich sehr drüber. Und wir haben jetzt seit kurzem noch einen neuen Sponsor dabei.
Genau, das ist Amagno, Digital Workplace. Die haben eine Dokumentenmanagement-Software. Ja, ist eine der führenden Lösungen in Deutschland mit über 10.000 Anwendern und hunderten Unternehmenskunden. Und ja, die machen halt Dokumentenmanagement mit neuartiger Bedienung, eigenständige Verwaltung, kompakte Trainings stellen die natürlich auch vor. Lässt sich schnell in Betrieb nehmen. Da freuen wir uns natürlich darüber, dass die Jungs und Mädels von den Firmen uns da unterstützen und dass wir die da auf der Paperless Pioneers Konferenz
Es ist ja auch so, wenn jemand sagt, komm, ich unterstütze dich, ja, ich bin dabei, dann ist es ja nicht nur eine ehrenvolle Sache, sondern auch man geht ja eine Art Partnerschaft ein, man steht ja auch dann hinter einer Sache. Ja, das zeigt mir jetzt auch so, dass wir da den richtigen Weg gehen. Ja, um eben das Thema digitales Arbeiten, papierloses Büro wirklich, ja, ich sag mal, in Deutschland marktfähig zu machen. Ja.
Nee, ist halt auch richtig, dass man da auf Augenhöhe agiert und dass die Anbieter, ja, die Firmen, die sich da entscheiden, mitzuhelfen, natürlich eine Plattform haben bei den Paperless Pioneers, aber auch gleichzeitig eine Plattform für Paperless Pioneers anbieten, die halt hochfunktionell ist, ja. Weil wir haben ja nicht nur Alleinkämpfer hier, sondern Leute, die mit ihren ganzen Unternehmen in diese Richtung papierloses Arbeiten vorstoßen. Und da freue ich mich auch ganz besonders darüber, dass wir
das richtige Stichwort, auch wo du es sagst. Viele sagen, André, naja, hör mal, auf der ersten Paper des Pioneers Conference, da hat das Ticket noch 40 Euro gekostet. Was hast du denn jetzt da gemacht? Ja, jetzt muss ich aber auch ganz klar sagen, daraufhin wurde ich mehrfach angesprochen, es ist ein ganz anderes Drumherum. Also das Event hat eine hochwertige Location. Wir sind diesmal im Herzen Berlins. Wir haben hochkarätige Speaker dabei. Ja, da ist natürlich auch ein ganz anderer Mehrwert geboten. Und da kam dann auch immer auch schnell die Frage, Mensch, ja, ist es denn jetzt noch was für Privatpersonen oder wie? Also, die Konferenz ist tatsächlich für jedermann. Ob Privatperson oder Unternehmer oder Angestellte von Unternehmen, die kommen, es ist jeder herzlich eingeladen. Aber man sieht schon anhand der Vorträge, die dort stattfinden, dass es jetzt natürlich eher in dem Bereich, in dem unternehmerischen Bereich geht. Was können Unternehmen tun, um digitaler zu werden? Wie können sie von den Vorträgen der Speaker profitieren und etwas mit nach Hause nehmen? Ja, als wenn man sich dort oben auf die Bühne hinstellt und sagt, ich möchte jetzt mein Privatleben völlig papierlos gestalten. Weil ich glaube, das kriegen wir auch schon sehr gut hin, aber Unternehmen und Anforderungen ist ein bisschen schwieriger. Dementsprechend, wie gesagt, die Paperless Pioneers Conference in Berlin ist tatsächlich für jedermann offen, hat aber doch schon eine starke Ausrichtung für Unternehmer und Unternehmerinnen.
Ja klar, und da sind natürlich die Einzelunternehmer absolut mit dabei. wo ich halt sagen, ja, nee, ich meine, da kann ja klar, die dürfen auch kommen, ja. Was ich sagen möchte, ist halt, dass jeder, der papierlos arbeiten möchte, ja auch verstehen sollte oder bereits verstanden hat, dass in den kommenden Jahren ist unglaublich wichtig wird, sich selbst als Medienunternehmen, sich selbst als Marke zu betrachten, ja, weil so dieses klassische, du bist bei einem Arbeitgeber angestellt für die nächsten 40 Jahre, ja, wie das irgendwie noch bei Mutti und Vati der Fall war, halt sehr, sehr häufig überhaupt nicht mehr gegeben ist, ja, und man schneller als einem das lieb ist, aus welchen Gründen auch immer, in den nächsten Monaten ohne diesen sicheren Arbeitsplatz, mit dem man gerechnet hat, irgendwie stehen kann und sich dann halt wirklich überlegen muss, ja, habe ich das Handwerkszeug dafür, mit dem, was ich kann, was ich gelernt habe, mit dem, wo ich echt Bock drauf habe, vielleicht auch was Eigenes zu starten, ja, und da helfen wir natürlich als Paperless Pioneers auch unglaublich gerne eben mit solchen Beiträgen, dass wir darüber informieren, wie man sich fördern lassen kann als junges Unternehmen, ja, das können Einzelunternehmer sein, das können kleine, ganz kleine mittelständische Unternehmen sein, dass wir da in die Richtung natürlich noch verstärkter unterstützen möchten, gerade wenn wir halt in Deutschland diese, ja, jetzt endlich mal losgetretene Welle Industrie 4.0 klingt halt irgendwie kacke, ist halt wieder so ein typisch deutscher so ein typisch deutscher Ausdruck, ja, nur müssen wir halt eins verstehen, dass wir als Land und Gesellschaft aktuell weit hinter dem zurückstehen, was andere Länder in diesen Bereichen leisten, und wollen da als Paperless Pioneers zumindest unseren Beitrag leisten, das ein bisschen schneller zu gestalten und
man wird erwachsen, ja,
professionell aufzuziehen. Nicht umsonst fliegst du nach Estland, ja, und guckst dir an, wie die ganze Nummer dort läuft, ja, und dann kommst du zurück und sagst, hey Enrico, pass mal auf, ja, du gründest dein Unternehmen da drüben in 3 Minuten.
18 Minuten.
Du machst deinen Bankaccount irgendwie in einer halben Stunde auf. Du kriegst alles digital, du unterschreibst alles digital, du kriegst dein Highspeed-Internet, kriegst du in 2 Minuten, wenn du möchtest, ja, weil es halt überall anliegt. Und dann denkt man sich so, Estland, echt so ein kleines Land an der Ostsee oder was? Ja? Und so ein 80-Millionen-Staat Deutschland kriegt's irgendwie gerade so hin, Breitband-Internet hinzulegen, mit Verbindungsstärken jenseits dessen, was man aus anderen Bereichen halt irgendwie als normal kennt. Ja. Ja? Also wir sind hier echt langsam unterwegs in unserem
Aber Land. Dafür arbeiten und, wir ja.
Gut. Ja, eben, deshalb machen wir das. Und da ist eben dieser Qualitätssprung auch drin, dass man eben sagt, okay, wir sind natürlich für den Privatanwender und für denjenigen, der sich irgendwie zu Hause papierlos bewegen möchte, immer da. Ja? Klar. Und der kann auch ganz, ganz viel davon lernen. Also mein Vortrag steht auch auf der Webseite. Ne? Ist halt mein digitales Leben Vorbild, ja, für Digitalisierung in Unternehmen, Fragezeichen. Und da muss man halt dann schauen. Ne? Ich bin mal Angestellter gewesen, jetzt habe ich meine eigene Firma und habe halt gelernt, dass das, was ich zu Hause digital als Büro betreibe, in einem Unternehmen vielleicht gar nicht funktionieren kann. Ja, dass man da anders arbeiten muss, dass man da komplett auch mal irgendwie auf Null zurückgehen muss. Das ist das, was ich halt als Erfahrungsbericht mal hergehe, dass ich mich in meinem papierlosen Arbeiten komplett einmal null
musste. Und darum geht's ja.
Genau. Und das ist gleichsam interessant natürlich, ja. Also seid mutig, kommt zu uns nach Berlin, besucht uns dort. Ja, ich meine, die Kontakte, die man da knüpft, die sind Gold wert, ja, weitaus mehr wert als die paar Euros, die
Karten kosten. Zudem Berlin, ich meine, Berlin. Hallo, Berlin, ja, also, wenn man da hinkommt, dann muss man es einfach auch irgendwie mit einer Reise und nicht nur mit 3 Tage, Freitag bis Sonntag im Hotel und Samstag Konferenz verbinden, sondern da muss man auch dann in Berlin einfach was unternehmen. Das bietet sich einfach an. Ja, und genau. Ich meine, das ist ja noch ein bisschen Zeit dahin, bis dahin wird noch einiges passieren und wir werden diesbezüglich natürlich auch noch einige Informationen immer wieder Stück für Stück raushauen, aber ich glaube, heute haben wir genügend Informationen rausgehauen, obwohl wir eigentlich nur 4-5 Themen auf der Leiter hatten, sind wir mal wieder fast 60 Minuten, Enrico, nur wegen... Lieber Zuhörer, ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und dein Zuhören. Und du findest alle Informationen, worüber wir gesprochen haben, auf paperless-podcast.de in der Episode 62. Und das Codewort, um mein E-Book in der 2. Auflage völlig for free auf unserer Webseite down zu loaden, lautet...
Herunterzuladen.
Vielen Dank. Lautet, Enrico, ich brauche Trommelwirbel.
Warte.
Pink Lady. Einfach klein geschrieben. Pink Lady, wie der Apfel, den man bei Aldi kaufen kann. Pink Lady.
Das ist aber ein verdammt gesundes Codewort.
Genau. Also, wenn du auf der Webseite bist und siehst unten den Link zur Elopage zum E-Book in der PDF-Version, ja, dann kannst du dort den Preis wegmachen, indem du Pink Lady, das gesündeste Codewort, was wir haben, reingibst. Einfach klein zusammengeschrieben oder Strich, Komma, Punkt dazwischen. Und ich wünsche dir viel Spaß damit. Ich freue mich über dein Feedback zu dieser Podcast-Episode. Gerne unten in den Kommentaren oder auch in der Community oder auf einem Weg deiner Wahl. Vielen Dank fürs Zuhören. Enrico, willst du vielleicht noch Tschüss sagen?
Achso, ja, auf jeden Fall, lieber Zuhörer, natürlich. Ich dachte so, eigentlich sind wir ja schon raus. Aber auf jeden Fall, lieber Zuhörer, danke fürs Zuhören, für deine Geduld. Wir knacken die 60 Minuten. Vielleicht dachte ich mir, warten wir noch 5. Nein, gerne Bewertung bei iTunes abgeben. Das hilft den Leuten, die Paperless Pioneers noch nicht kennen, uns besser zu finden und hilft uns natürlich auch, mit dem Feedback besser zu werden. Ja, wenn du glaubst, wir labern hier zu lange um den heißen Brei herum, schreib's unten rein. Konstruktiv ist uns lieb. Ja, muss nicht immer die Blume und der Honig sein. Auch gerne ehrlich, was du nicht so magst, dann können wir halt drauf eingehen, können den Podcast verbessern. Also ja,
freuen was uns über jede übrigens Bewertung jetzt noch nicht so magst. Ich habe es, glaube ich, schon mal erwähnt. Bei iTunes hat wirklich ein User ganz nett geschrieben, dass ich seine Erziehung versaue, weil ich manchmal eben hier so Ruhrpott, nein, immer noch der gleiche. Und ich glaube, wir haben in dieser Episode nicht ein Schimpfwort benutzt, oder? Nein, das tun wir jetzt auch nicht. Doch. Wir sind raus. Danke fürs Zuhören. Tschüss.